Brücken sind zum Teil gefährliche Orte, vor allem im Mittelalter und in Wien der 1970er Jahre. Daher hat man wahrscheinlich gleich zwei Heilige zu den Schutzheiligen dieser sensiblen Infrastruktur ernannt. Dabei handelt es sich um die beiden Heiligen Nepomuk und Nikolaus. Selbst bei Brücken, die man in der jüngsten Vergangenheit errichtet hat, wie zum Beispiel bei der Überführung des Stadlauer Bahnhofs, findet man Hinweise auf den heiligen Nepomuk. Denn dort wurde 2010 eine von dem Künstler Werner Feiersinger hergestellte Edelstahlskulptur in Gestalt des Schutzpatrons der Brücken installiert. Ja, und die nicht verweste Zunge des heiligen Nepomuks, die als Reliquie verehrt wird, schafft es sogar ins Bezirkswappen des Inselbezirks Brigittenau und in dessen Weihnachtsbeleuchtung. Auch wenn man diesen Körperteil auf den ersten Blick unter Umständen für einen anderen halten könnte. Obwohl die beiden Persönlichkeiten keinen Kontakt untereinander unterhielten und sicherlich keinen Groll gegeneinander hegen, wurden über deren theologische Auslegungen und Interpretationen politische und gesellschaftliche Diskurse ausgetragen. Was der Grund für diese Auseinandersetzungen war, erzählt diese gar nicht weihnachtlich friedvolle Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfolge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Walter, was haben wir heute vorbereitet?
Ja, heute Heiligabend haben wir eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte, obwohl es ein bisschen um einen Konflikt sich handelt. Und zwar, es geht um die Figuren des heiligen Nikolaus und des heiligen Nepomuks. Und da haben wir uns heute einen besonderen Gast eingeladen und den wir auch zum zweiten Mal begrüßen, den Kollegen vom Technischen Museum Christian Stadelmann. Hallo Christian.
Hallo.
Du bist ja eigentlich Kustos für Alltag und für alles, was so mit Technik zu tun hat im Haushalt und Brückenbau und Hochbau. Und du beschäftigst dich aber gleichzeitig auch mit der Geschichte des heiligen Nepomuks. Warum eigentlich?
Nee, also es geht nicht nur um den heiligen Nepomuk. Es ist eine Altlast, kann ich sagen. Ich bin ja nicht immer Kustos im Technischen Museum gewesen. Ich habe eine gewisse Zeit lang auch freiberuflich gearbeitet und da alles Mögliche. Und da bin ich in ein Feld hineingeraten, gar nicht freiwillig, in ein Feld hineingeraten, das mich dann wahnsinnig fasziniert hat, nämlich diese Verbindungen zwischen Religion und Politik in der Geschichte, speziell Österreichs oder sowas. Das hat mich unheimlich interessiert. Und da ist eine der Figuren, die sehr zentral ist in einer gewissen Zeit, im 18. Jahrhundert, der heilige Johannes Nepomuk.
Beginnen wir vielleicht einmal mit dem Nepomuk, weil den Nikolo, wir feiern ja heute auch das Fest des Nikolaus, also die Kinder freuen sich alle heute Abend, taucht der Nikolo auf, aber wieso Nikolaus gegen Nepomuk? Was war da los?
Naja, die Geschichte ist sozusagen eine Loser-Geschichte für den Nikolaus und eine Winner-Geschichte für den heiligen Johannes Nepomuk zu einer bestimmten Zeit. Eben, wir befinden uns da im 18. Jahrhundert. Am Beginn des 18. Jahrhunderts, zwei Zahlen einfach, 1721 war die Seligsprechung des heiligen Johannes Nepomuk und 1729 die Heiligsprechung. Von dort weg hat der eine Wahnsinnskarriere gemacht, also das muss man sich vergegenwärtigen, das war ungefähr 300 Jahre nach seinem Tode, dass er plötzlich sozusagen durchgestartet ist als, man könnte fast sagen, Nationalheiliger oder genauer gesagt Reichsheiliger der Habsburger. Da ist er richtig, richtig wichtig geworden. Er hat es auch fast geschafft, in diese Position zu kommen und war über mehrere Jahrzehnte garantiert die wichtigste Heiligenfigur, die es in Wien, aber eben auch im weiteren Umkreis, also das geht hinunter bis Neapel übrigens, halt überall, wo Einflussbereich der Habsburger gewesen ist, dass er die wichtigste Heiligenfigur gewesen ist. Man hat dann sogar bereits kritisiert, dass man den heiligen Christus missachtet oder beiseite lässt, weil man sich so für den heiligen Johannes Nepomuk interessiert hat.
Die Jesuiten sind auch auf ihn gestanden, oder?
Die Jesuiten sind total auf ihn gestanden, also die haben ihn auch so richtig propagiert. Also da hat sich das ja auch interessant, bei diesen heiligen Figuren hat es immer unterschiedliche Orden gegeben, die jemanden gepusht haben, die ab und zu auch in Konkurrenz zueinander geraten sind. Aufgrund dessen, darüber kann man vielleicht später auch noch reden. Aber im Falle vom Johannes Nepomuk ist es eine sehr politische Geschichte tatsächlich, warum der überhaupt wichtig geworden ist. Vielleicht fangen wir mit seiner Vita kurz an. Die ist nicht wahnsinnig, also sie ist grundsätzlich nicht wahnsinnig aufregend, oder? Es ist aus der Vita heraus, erklärt sich eigentlich noch nicht diese spätere Popularität. Man muss sich vorstellen, wir haben hier einen Vertreter der katholischen Kirche. Er ist eigentlich aus einem kleinen Ort, eben Pomuk hat es geheißen. Nee, Pomuk heißt von Pomuk, ist aufgestiegen in der Kirche.
Wir sind da im 14. Jahrhundert?
Oder? Wir sind, ja, genau, wir sind im 14. Jahrhundert, im späten 14. Jahrhundert. Und er ist in der Kirche aufgestiegen, ist in den Bereich des Erzbischofs, des Prager Erzbischofs gekommen, und der ist in einen Konflikt geraten mit dem damaligen König von Böhmen, Wenzel. Und in diesem Konflikt ist Nepomuk sozusagen eine Art Bauernopfer geworden, der dann umgebracht worden ist vom König oder von den Schergen des Königs.
Um welchen Konflikt hat sich da gehandelt?
Der Konflikt war wahrscheinlich, also das weiß ich gar nicht so genau, das müsste man vielleicht nachlesen, weil die Geschichte, die Legende, die dann daraus erwachsen ist, die ist das, was ihn eigentlich so berühmt gemacht hat. Der Konflikt war ziemlich sicher einer, den es im Mittelalter, oder nicht nur im Mittelalter, aber zwischen kirchlichen und weltlichen Mächtigen hat es ja immer wieder Konflikte gegeben, da ist es um Einflusssphären und so weiter gegangen. Das war da garantiert auch der Fall.
Ich glaube, es ging im Grunde um einen Machtkampf zwischen dem Erzbischof von Prag und dem König. Genau. Und der König wollte, soviel ich weiß, ein neues Bistum einrichten und Teile des Erzbistums Prag sozusagen dem geben. Und was der Erzbischof von Prag gemacht hat, ist, er ist dem König insofern zuvorgekommen, als der designierte Bischof, das hätte der Abt eines Klosters sein soll, und er hat den Abt schon vorher bestellt und somit die Pläne des Königs durchkreuzt, und dann ist sozusagen das Ganze eskaliert.
Die Legende allerdings, die ist dann sozusagen für die Menschen als Geschichte sozusagen viel, viel
geschmackiger.
Ja, genau. Die ist viel, viel geschmackiger. Man muss dazu sagen, Nepomuk ist von der Karlskirche in die Moldau gestoßen worden. Das war die Art, wie er zu Tode gekommen ist.
Ich glaube, das war damals auch die Art, wie man Geistliche insgesamt zum Tode verurteilt hat, oder?
Genau, Tränken. Genau, genau. Also wer in Prag war, über die Karlsbrücke gegangen ist, der sieht auch dort auch eine wunderschöne Nepomuk-Statue, die daran erinnern soll. So ist er zu Tode gekommen. Und die Geschichte, die gesponnen worden ist um diesen Tod, ist die gewesen, dass der heilige Johannes Nepomuk, der Beichtvater von der Königin, also von der Frau des Königs Wenzel, gewesen ist. Und die hat ihm offenbar Dinge verraten, die der König auch gerne gewusst hätte. Und er wollte vom Nepomuk das Beichtgeheimnis, also das der das Beichtgeheimnis umgeht und ihm verrät, was sie ihm da im Beichtstuhl gesagt hat. Das hat Nepomuk nicht gemacht. Der ist standfest geblieben. Er ist dann sogar gefoltert worden und hat das Beichtgeheimnis eben nicht preisgegeben und ist dann in weiterer Folge eben umgebracht worden vom König. Und das allein ist schon einmal eine schöne, eben knackige Geschichte. Allerdings kommt dann noch dazu, dass man dann viel, viel später das Grab geöffnet hat vom heiligen Johannes Nepomuk, und da ist die Zunge des Verblichenen ist unversehrt vorgefunden worden, so die Geschichte. Und das ist natürlich ein Zeichen gewesen, also die Zunge als Zeichen, dass er nicht gesprochen hat, dass er das Beichtgeheimnis nicht preisgegeben hat. Das war so einfach eine gute Geschichte.
Also wenn man den Katholiken was lassen muss, ist, dass sie wirklich gute Geschichten erzählen können.
Keine Frage. Das können sie, und das hat auch ihren Erfolg letztlich ausgemacht, würde ich sagen. Interessant dann ist aber, also wir sind da ja zu Beginn des 15. Jahrhunderts mittlerweile, dann ist aber relativ lange um diese Person des heiligen Johannes Nepomuk nichts passiert oder nichts von großer Tragweite, so muss man vielleicht sagen. Es ist ja in weiterer Folge dann zum 30-jährigen Krieg gekommen, und da haben die Habsburger Böhmen blutigst niedergerungen und quasi wieder zum rechten Glauben aus ihrer Sicht zurückgeführt. Und das war eine sehr blutige Angelegenheit und hat natürlich auch Ressentiments gegen die Habsburger hervorgerufen in Böhmen, in Prag. Dann haben sich die Habsburger eigentlich eines genialen Tricks beholfen, und zwar haben sie in Prag eine kleinregionale Verehrung des heiligen Johannes Nepomuk ausgenutzt. Also sie haben die ein bisschen gefördert, ohne dass sie dort in Prag selbst irgendwie in Erscheinung getreten sind, haben sich selbst aber diese Person oder diesen Heiligen Heiligen, der noch nicht heilig gewesen ist zu dieser Zeit. Also diese Figur aus der Geschichte haben sie sich angeeignet und haben in Wien, in Österreich, im übrigen Habsburger Reich sozusagen gepusht, aufgebaut. Die haben ihn so richtig sich zu eigen gemacht. Das war Karl der VI. Und später dann Maria Therese. Also in dieser Zeit befinden wir uns. Und die haben den richtig gefördert. Und unbesehen ist der heilige Johannes Nepomuk eine Figur geworden, die aufs Engste mit dem Habsburger Reich verknüpft gewesen ist, ohne sozusagen, dass es die Prager noch unmittelbar mitbekommen haben. Sie haben dann sozusagen als Teil dieser Verehrung des Reichsheiligtums haben sie dann sozusagen einfach mitgewirkt, aber tatsächlich gepusht worden ist es zunächst einmal von außen. Kann man sich ganz einfach vorstellen, kleinere Adelige, die sich beim Hof, beim Habsburger Hof irgendwie einwampern wollen oder sowas, die stellen irgendwo eine Statue des heiligen Nepomuk auf, das kommt ganz gut am Hof, zumal dann um diese Heiligsprechung herum, also in den 30er Jahren, dann vor allem des 18. Jahrhunderts, sind Kirchen, Kapellen ohne Zahl errichtet worden, die dem heiligen Johannes Nepomuk geweiht gewesen sind.
Aber warum gerade den Nepomuk? War das eine Verbundenheit zu den böhmischen Erblanden?
Es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Ja, es hat mit den böhmischen Erblanden zu tun. Eine Interpretation, die ich auch ganz charmant finde, ist, dass der heilige Johannes Nepomuk, Johannes, Jan auf Böhmisch, dass der sozusagen als Figur auch als Gegenposition zum Jan Hus gegolten hat oder aufgebaut worden ist. Jan Hus, also da haben sich die Habsburger auch nicht mit Ruhm bekleckert, die ist ja am Anfang der Reformationszeit eigentlich sehr unfair behandelt worden und letztlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden als Reformer, als Kirchenreformer. Das haben auch die Habsburger zu verantworten gehabt. Und noch dazu ist Jan Hus eher aus einem bürgerlichen Milieu heraus erwachsen, also in der Reformation und so weiter, während der Johannes Nepomuk eine rein kirchliche Figur. Also da spielt der feudale Adel ein bisschen aus, auch das Bürgertum aus und hat sozusagen einen anderen Johannes, einen anderen Jan installiert, um den vorhergehenden vergessen zu machen. Also das ist eine sehr feine Klinge, würde ich einmal sagen, wie man Politik betrieben hat damals.
Nepomuk steht ja für bestimmte Tugenden, offensichtlich Verschwiegenheit. Gleichzeitig aber muss er auch Eigenschaften mitbringen, um den Nikolaus zu verdrängen. Welche Eigenschaften hat er sich da einfach angeeignet oder wurden ihm zugeschrieben?
Ja, also er gilt als Patron des Beichtgeheimnisses. Das ist tatsächlich, liegt auf der Hand oder so. Dieser Brückensturz in Prag, also dass man ihn dort in die Moldau geworfen hat, hat ihn dann auch zum Wasserpatron, um es mal breiter zu sagen, also das gilt sowohl für die Schiffer, aber dann auch für Brücken, für Hochwasser und so weiter und so fort, war das sehr, sehr wichtiges Patronat, kann man sich vorstellen. Davon sind die Menschen immer wieder betroffen gewesen, auch natürlich in Wien. Und dieses Wasserpatronat hat er dann bekommen, also damit ist er ausgestattet worden, damit er dann auch weiter gepusht werden hat können. Deswegen, wenn wir durch die Gegend gehen, sehen wir relativ zahlreich, wenn wir darauf achten, er ist ja eine sehr markante Heiligenfigur, die man schnell erkennt, wenn man es einmal weiß, dann sehen wir relativ häufig solche Statuen vom heiligen Johannes Nepomuk, die sind immer an Brücken aufgestellt worden. Wenn sie heute nicht mehr an einer Brücke stehen, dann entweder, weil sie einer Straße weichen haben müssen und irgendwo anders aufgestellt worden sind oder weil der Bach in Wien auch keine Seltenheit, unter die Erde verlegt worden ist und der Johannes Nepomuk oben übrig geblieben ist oder so etwas.
Wie erkennt man jetzt den Nepomuk als Figur? Weil also ja, also, den Nikolaus erkenne ich an der Mitra. Wie erkenne ich den Nepomuk?
Ja, also der hat so ein Nerzgewand, das so wie ein kurzes Rockerl sozusagen über den Hosen liegt. Das macht sozusagen seine Hüfte ein bisschen breiter. Das kennt man, das ist ein Nerzgewand. Und dann hat er einen Strahlenkranz mit 5 Sternen, also so wie ein Heiligenschein, wo 5 Sterne drauf sind. Das ist sehr markant. Er hat ein Kreuz in der Hand normalerweise. Also daran erkennt man ihn. Das ist unschwer.
Ich glaube, der Strahlenkranz, der kommt von der Hinrichtung her, weil genau, man sagt, man hat irgendwie 5 Flammen um seinen Kopf herum gefunden.
Genau, also, ja, sehr gut.
Genau. Und auch für das Wort Takui, ich habe geschwiegen. Also das ist, genau, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Er wird ja immer auch mit den Devotionalien eines Märtyrers ja auch ausgestattet. Er hat also manchmal auch die Palmenzweige in der Hand, also auch das ist Symbol für die Märtyrer und gleichzeitig auch andere Symbole, wie man das erhobene Kreuz so Richtung Gott, also es waren ja ganz bestimmte Merkmale, die man ihm angeschrieben hat, um ihn schnell zu erkennen. Also wie du es ja sagst, die Herstellung von diesen Statuen und Bildnissen explodieren. Mhm. Im 18. Jahrhundert, glaube ich, war das überhaupt ganz, ganz wichtig für die ganz großen Orden, sich selbst zu vergewissern, eine eigene Geschichte auch zu konstruieren. Mhm. Ich glaube, da waren ja zwei Orden besonders wichtig für den heiligen Nepomuk, die Bezug auf ihn nahmen, nämlich die Zisterzienser und die Jesuiten. Warum gerade diese beiden Orden?
Das kann ich ehrlich sagen. Also Jesuiten liegt auf der Hand. Jesuiten war sehr ein sehr politischer Orden zu dieser Zeit, ein Orden der Gegenreformation, der diese politischen Aktionen oder Aktivitäten sehr, sehr stark betrieben hat. Lange Zeit im Dienste der Habsburger, aber das wird dann eine ganz andere Geschichte.
Waren ja auch lange Beichtväter der Habsburger.
Genau, bis sie dann in Ungnade gefallen sind. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte.
Bei den Zisterziensern ist es, glaube ich, so, dass eben Pomuk, das ist ja zugehörig gewesen zum Zisterzienserkloster, soviel ich weiß.
Das habe ich nicht gewusst.
Ich glaube, da ist der Zusammenhang.
Ja. Ja, also zwischen den Orden sind tatsächlich auch immer solche Konkurrenzsituationen entstanden, die auf durchaus ungewöhnliche Gründe zurückzuführen sind zum Teil. Aber wie gesagt, also bei den Jesuiten würde ich sagen, ist es einfach aufgelegt, dass die das betreiben.
Aber so ein neuer Heiliger hat wahrscheinlich auch das Geschäft belebt, nehme ich mal an. Also genau. Es mussten ja neue Statuen hergestellt werden, so kleine Bildchen, Künstler haben Aufträge bekommen. War das so eine Nachfrageökonomie auch, die so Heilige mal eine Zeit lang gepusht haben als Modeerscheinung?
Auf jeden Fall. Also das ist ganz sicher so. Ich meine, man muss sich das wirklich vorstellen, wie das in Wien damals zugegangen ist, da hat man, der Tag des heiligen Nepomuk, übrigens auch interessant, es ist auch so eine Geschichte, wo die Jesuiten wahrscheinlich tatkräftig beteiligt gewesen sind, man hat nicht ein Sterbedatum, wie es normalerweise gewesen ist, als den Tag des Heiligen genommen, sondern man hat ihm den 16. Mai gewidmet. 16. Mai, niemand weiß, was der heilige Nepomuk mit dem 16. Mai zu tun hat, aber es ist ein wunderschöner Frühlingstermin. Und ein Frühlingstermin ist dazu angetan, zum Beispiel draußen Festivitäten zu machen. Und wenn man sich im Barock eine Festivität vorstellt, dann hat es fast immer irgendwas mit Kirche zu tun. Das heißt, man hat mehrere Tage in Höfen von Häusern, hier in Wien oder so, hat man Altäre aufgebaut, mit einer Statue des heiligen Nepomuk, da sind die Leute zusammengekommen und ich weiß nicht, der Hausbesitzer oder sowas hat daraus auch eine Einkunft bekommen. Die Kirche hat Lieder propagiert, die dann gesungen worden sind, Gebete und so weiter. Das war sozusagen ein Stell dich ein. Also es hat dann auch Kritik gegeben, dass sich da nur die jungen Leute des Abends treffen wollen und so weiter und so fort. Aber das waren so richtige Veranstaltungen, die da abgehalten worden sind und das überall in Wien, also wirklich überall und das über Wochen hinweg letztlich. Zur Hochblüte hat man Prozessionen veranstaltet, Messen gelesen, die Kirchenglocken haben geläutet, man ist mit Pauken und Trompeten, irgendwo habe ich das einmal gelesen, mit Pauken und Trompeten hat man das begann. Also das war schon fast ein bisschen eine Art Volksfestcharakter, der halt immer diese religiöse Verbrämung mit sich gebracht hat.
Ich glaube, auch der Josef II. Hatte dem auch sehr skeptisch zugesehen. Er hat das, glaube ich, auch zeitlang auch verboten oder zumindest wollte er das einschränken, dem Nepomuk-Kult. Aber seine Mutter, Maria Theresia, für die war der Nepomuk ja sehr, sehr wichtig. Überhaupt, glaube ich, für die HabsburgerInnen, für die Herrscherinnen. Vielleicht hängt das mit diesem Beichtgeheimnis zusammen. Also, dass das eigentlich so, dass die Frauen, Damen nicht alles sagen mussten. Also soweit ich weiß, haben auch einige Kaiserinnen, die das Medaillon mit dem Abbild vom heiligen Nepomuk immer auf der Brust getragen. Also er war ein wichtiger Bezugspunkt für die HerrscherInnen. Auf der anderen Seite aber spielt dieser Nepomuk-Kult auch in den Erbfolgekriegen eine wichtige Rolle, zumindest um wer besetzt dieses Symbol, wer darf ihn sich aneignen. Und es ist ja so, dass der Wittelsbacher Karl der VII., der ja eigentlich zum Kaiser gekrönt wird, sich sehr wohl auch diesen Nepomuks annimmt und versucht, sich so mit dem böhmischen Adel sich anzudienen. Kurz wird ja Prag durch die Wittelsbacher auch besetzt. Nach der Befreiung durch die Habsburger von Prag taucht Maria Theresia auf und feiert dort auch ganz groß den heiligen Nepomuk ab. Ich glaube, so 8 Tage lang, das Grab wird besucht, auch hier wiederum, man versucht also das Image und das positive Bild von Nepomuk jetzt auf die Habsburger zu übertragen. Also dementsprechend war der Nepomuk auch so mitten in den Auseinandersetzungen zwischen den Wittelsbachern und den Habsburgern.
Beziehungsweise den Habsburg-Lothringern.
Habsburger Lothringern, ja, also Ja, also um es ganz korrekt zu sagen.
Ja, es ist spannend, aber ich meine, das ist genau diese Geschichte, wie man tatsächlich Religion politischen Dienst gestellt hat in dieser Zeit. Und das ist schon sehr faszinierend, weil in der Theologie wird das ja immer gerne ein bisschen so ausgeblendet und da muss man immer so ein bisschen ums Eck schauen, wenn man diese Phänomene untersucht und dann kriegen sie eben so richtig politische Substanz auch.
Ja, und es war ein bisschen auch natürlich eine Sex-and-Crime-Geschichte, auch beim Nepomuk. Keine Frage. Das hat man halt beim Nikolaus nicht, weil der war halt so ein guter, wohltätiger Mann.
Ja.
Beim Nepomuk hat man dieses mit dem Beichgeheimnis, erinnert so ein bisschen an die Dornenvögel-Serie in den 80er Jahren. Also,
Ja, was gibt's zum Nikolaus zu sagen?
Also das mit dem heiligen Nikolaus, das stimmt nicht ganz. Also wenn man es über die bald 2000 Jahre fast sich anschaut, die Karriere des heiligen Nikolaus ist nämlich eine sehr, sehr wechselhafte. Also sein wirkliches Leben ist ein bisschen im Dunkel, da vermischen sich irgendwelche Personen, also die meisten wissen ja, Bischof von Myra, ja, Kleinasien, also das ist irgendwo da südlich von Antalya, wo man heutzutage in Urlaub fährt. Dort ist Myra, aber das kennt eigentlich heute nicht mehr wirklich jemand. Byzantinisches Reich hat zu Griechenland zu dieser Zeit noch gehört. Und da hat sich um diese Figur, ich nenne es jetzt gar nicht Person, weil die Person ist schwer greifbar, aber um diese Figur des heiligen Nikolaus hat sich dann alsbald in der Ostkirche dann übrigens ein reichhaltiges Spektrum an Geschichten, an Verehrung gebildet. Und was denn Nikolaus, also wir sind jetzt weit weg von Wien, aber wir kommen schon wieder zurück. In diesen Geschichten des heiligen Nikolaus zu dieser Zeit, da war immer ganz, ganz zentral, also er ist aus reichem Haus gekommen, hat viel Geld gehabt und hat das auch eingesetzt, nämlich für arme Menschen und so weiter. Und da gibt es Legenden, die sind ausgeschmückt und es geht immer um diese Barmherzigkeit, um dieses Gute, um dieses Helfen für Menschen in der Not. Und er ist dann so richtig aufgestiegen. Also deswegen hat der durchaus auch eine gute Geschichte, hat nur dann seinen Charakter geändert im Laufe der hunderten Jahre. Aber er ist dann so richtig zum Superheiligen aufgestiegen, sowohl in der Ostkirche, dort sowieso, das hat sich bis heute nicht geändert, dann aber auch, da sind wir schon in der Zeit der Kreuzzüge, aber ich glaube, es hat schon davor angefangen, dann auch in der Westkirche, man hat ihn, seine Gebeine, die in Kleinasien bestattet gewesen sind, hat man ja geklaut. Das ist bis heute eigentlich ein Provenienzfall. Die hätten die gerne zurück, aber man hat sie nach Italien, also ins heutige Italien, nach Bari gebracht. Nikolaus ist seither auch der Stadtpatron von Bari. Gibt's auch Prozessionen und alles Mögliche.
Und das ist die Kreuzfahrer? Weil die Normannen oder wer war das?
Nein, ich glaube, es sind Kaufleute gewesen.
Venezianer, also, oder?
Ja, genau. Also, aber es ist also die
Kaufleute Kreuz... und Diebe.
Also er sitzt in Bari und?
Genau, er sitzt in Bari und also man kann das durchaus vergleichen mit dem, was wir heute als Superhelden kennen. Der hat Dinge gemacht, das kann man sich nicht vorstellen. Der hat die hohe See beruhigt, Schiffe fast getragen. Auf Bildern sieht man das, wie er die gerettet hat oder sowas, wie so ein Superman oder sowas. Er hat zum Beispiel, gibt es eine Szene, auch so eine Legende, wo Leute, unschuldige Leute geköpft werden sollen und der das Schwert führt, da gibt es ein Bild, der holt gerade aus und der heilige Nikolaus greift mit bloßen Händen in die Klinge dieses Schwertes und entreißt es ihm. Also das hat dann Superheldenstatus, er ist auch immer viel jünger dargestellt im Mittelalter. Also ganz eine andere Figur als die wir heute kennen. Und damals ist er so richtig groß geworden. Und eben Schiffe in Seenot und so weiter und so fort und hat eben auch das Patronat für das Wasser zunächst gehabt, bis es ihm Nepomuk abgejagt hat.
Mhm. Jetzt fällt mir aber da noch eine weitere Figur an. Gehen wir einen Buchstaben zurück, also Martin. Ich finde, dass der Martin und der Nikolaus heutzutage relativ ähnliche Gestalten sind. Also beide sind irgendwie Bischöfe, aus der Antike, beide werden für ihre Wohltätigkeit irgendwie verehrt.
Martin
beide
ist kein Bischof.
Entspringen eben diesem
Soldat.
Ja, der römisch, später römisch-byzantinischen Oberschicht. Und beide werden zu einem ähnlichen Zeitpunkt, also im Winter, irgendwie verehrt oder Herbst-Winter. Stehen die sich irgendwie im Weg? Oder?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Also das kann ich sagen.
Okay, also wir belassen es beim Zweikampf Nikolaus gegen Nepomuk.
Ja, ich meine, beim Martin. Es stimmt, es ist eine ähnliche Zeit, aber es ist sozusagen zu früh für die eigentliche spätere Karriere dann des heiligen Nikolaus, weil es noch nicht die Wintersonnenwende unmittelbar betrifft. Mhm. Der Nikolaus, der gerät ja schon in diese Zeit, wo es wirklich dunkel ist, und da muss man wieder reflektieren. Also Dunkelheit in früheren Zeiten hat ganz etwas anderes bedeutet. Also die dunklen Tage, die dunkle, kalte Zeit oder sowas, das haben die Menschen natürlich viel intensiver wahrgenommen. Da hat sich ein reichhaltiges Brauchtum drumherum gebildet. Und in die Sphäre gerät dann der heilige Nikolaus schon hinein. Wie gesagt, und zu der Zeit, wo ihm das Wasserpatronat abspenstig gemacht worden ist vom heiligen Johannes Nepomuk, zu der Zeit ist er dann schon der Geschenkebringer. Geht auch auf eine der Legenden zurück. Da hat es einen Mann gegeben, einen armen Mann, eben wie das so ist. Der hat drei Töchter gehabt, und weil er kein Geld mehr gehabt hat, wollte er die in die Prostitution schicken. Der heilige Nikolaus hat das verhindert, indem er an, glaube ich, drei aufeinanderfolgenden Tage immer eine goldene Kugel, also einen Goldklumpen, in das Haus hineingeschmissen hat, für jede Tochter eine. Dieses Gold ist dann in eine Mitgift umgewandelt worden. Auch interessant, man hat sie dann ordentlich halt verheiraten können. Aber das ist so dieser Geschenkbringer-Topos, der da ins Spiel kommt und der den heiligen Nikolaus dann bei uns speziell zu dem Gabenbringer des Jahres eigentlich gemacht wird. Also alles, was es heute so als Geschenktermine gibt im Jahr, das hat es ja früher alles nicht gegeben, kein Weihnachten, keine Geburtstagsfeiern mit Geschenken und so weiter und so fort. Es war Nikolaus, der die Kinder beschenkt hat, oft auch mit einem bösen Gesellen dazu, einer Figur aus der rauen Percht sozusagen war oft dabei. Ruprecht kommt von daher oder gar der Krampus. Also da kommen wir wirklich so in diese Mittwintergeschichten hinein, die halt Anfang Dezember anfangen. Da muss man auch noch den gregorianischen Kalender dazu bedenken. Also
die zwei Wochen quasi Unterschied circa zwischen julianischem und gregorianischem Kalender.
Also der Nikolaustermin, 6. Dezember, liegt ja viel näher am historischen Jahresende oder an der Wintersonnenwende, als er das heute tut. Also diese Dinge muss man da alle mitbedenken, und der ist dann im 17., 18. Jahrhundert ist er eigentlich der Gabenbringer bei uns gewesen. Also eine völlig andere Rolle, als die der Nepomuk gespielt hat. Und er hat dann sozusagen noch einmal ein tragisches Schicksal erlitten, weil er durch eine andere Figur wieder mehr oder minder in dieser Rolle nicht gänzlich ersetzt worden ist, aber doch überstrahlt worden ist, möchte ich sagen, nämlich dem, was wir heute als Weihnachtsmann kennen.
Ja, gut, der kommt von Coca-Cola, oder?
Der kommt, ja, da sind wir im Übrigen wieder bei so einer Auseinandersetzung von Weltanschauungen, wenn man das so sehen möchte. Eigentlich, also die Geschichte, da könnte man ja fast sagen, der Weihnachtsmann ist ein Wiener. Die Geschichte des Weihnachtsmanns beginnt wahrscheinlich 1847, genau, das kann man relativ genau datieren. Also Nikolaus, 6. Dezember, ist eine gesetzte Geschichte zu dieser Zeit. Weihnachten noch nicht dieses zentrale Fest, das es späterhin dann geworden ist. Dann kommt aber eine Figur raus, die eben auch aus diesen Perchtenfiguren entstanden ist, nämlich der Herr Winter, der da und dort vorkommt, so eine bärtige Gestalt, gebückt durch das Alter und so weiter, geht durch die Gassen, also das war so eine Figur. Und da gibt es einen Moment eben, wo, deswegen habe ich Wiener gesagt, das ist ein bisschen verstiegen, aber eine Münchner Illustrierte eigentlich damals, die hat so eine Bilderfolge gezeigt, die von Moritz von Schwind, und das war ein ursprünglich Wiener, der hat dann vor allem in Deutschland als Zeichner und so weiter, war er tätig. Moritz von Schwind ist eine historische Figur, die immer noch eine gewisse Bekanntheit zumindest genießt. Der hat eine Bilderfolge mit diesem Herrn Winter gemacht, und da kommt ein Bild vor, das diesen Herrn Winter, und jetzt kommt der Kniff, mit einem Christbaum oder Weihnachtsbaum in der Hand zeigt. Und diese Bilderfolgen haben ja, das waren ja so eine Art Comics oder Vorläufer der Comics, die haben immer so, so kleine Texte unten dran gehabt. Und da steht ein Text dabei, der nur erzählt, dass dieser Herr Winter durch die nächtliche Straßen geht, es ist alles verschneit, die Kinder sitzen drin und so weiter und so fort. Und er sucht eine Tür, wo er jemanden findet, der sein Geschenk, nämlich diesen Christbaum, annehmen möchte. Und das kann man durchaus als Initialzündung für den Weihnachtsmann sehen, weil das ist jetzt eine säkuläre Gestalt, also da sind wir wieder eher im Bürgertum gegenüber dem heiligen Nikolaus. Und er tritt erstmals als Geschenkbringer, wenn es auch nur ein Weihnachtsbaum ist, der damals ja auch neu gewesen ist. Also der ist auch erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts langsam gekommen und hat dieses Weihnachtsfest so in Szene gebracht. Also der tritt da erstmals auf und kriegt dann eben diese andere Note, wird natürlich, muss man sich auch vor diesem Hintergrund überlegen, wird natürlich exportiert, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und natürlich auch mit den Auswanderern in die USA. Und die haben ihn sozusagen dorthin mit exportiert, haben ihn dann aber mit der eigenen bekannten Geschenkebringerfigur des heiligen Nikolaus zusammengebracht. Also da ist dann sozusagen die Verschmelzung dieser beiden Figuren gekommen. Einerseits säkularisiert, also er hat nicht mehr die Mitra auf, sondern er hat eine Mütze auf, wie man das halt im Winter, weil es kalt ist, trägt. Und auch kein Bischofsstab natürlich. Und den Namen hat er mitgenommen, also weiß man ja, Santa Claus, also heiliger Klaus, den hat er mitgenommen, ist aber im Termin auf den 24. bzw. 25. Dezember gerückt.
Da kann man dann eigentlich so sagen, der Nikolaus war eigentlich so die Marvel-Figur, die heute etwas in den immer wiederum von seinem Platz verdrängt wurde, der Superhero, während hingegen der Nepomuk seine primäre Eigenschaft war Verschwiegenheit. Also der hat halt einfach nicht gesprochen, war diskret. Und ich glaube, auch die Jesuiten haben ja deswegen auch Bezug auf ihn genommen, weil sie ihn auch als Schutzpatron des guten Rufs und gegen die Verleumdung auch gesehen haben. Und die Jesuiten waren ja immer so in dem Zwiespruch zwischen diesen beiden Feldern. Die Zunge des heiligen Nepomuks kann man aber an vielen Orten sehen, auch in Wien, zum Beispiel im Bezirkswappen.
Ja, das ist auch lustig. Also darüber haben wir noch nicht geredet gehabt. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, also er hat da große Präsenz im öffentlichen Raum gehabt. Das hat einerseits eben auch diese ganzen Festivitäten bedingt, aber dann eben auch Kirchenbauten. Wenn ich eben beim Kaiser, bei der Kaiserin mich gut stellen habe wollen, dann habe ich vielleicht, und ich war ein vermögender Mensch, dann habe ich vielleicht eine Kapelle einmal aufgebaut. Und diese Kapellen sind meistens eigentlich auch wieder an Flussläufen aufgestellt worden. Also ich glaube, die erste Kirche überhaupt, die dem heiligen Nepomuk gewidmet worden ist in Österreich, ist die am Migazi-Platz, die ja dem heiligen Nepomuk geweiht ist. Die ist dann allerdings abgebrochen worden und im 19. Jahrhundert neu gebaut. Also die ursprüngliche gibt es dort nicht mehr. Aber das ist Wienfluss, also da sind wir am Wienfluss, Meidling. Da ist der Wienfluss, sind die Überschwemmungen des Wienflusses gewesen. Also das war also ein Argument. Und das andere natürlich die Donau. An der Donau sind also besonders, wenn es vom 1. in den 2. bzw. 20. Bezirk hinübergeht, auch sehr viele Kapellen, Standbilder und so weiter aufgestellt worden. Es gibt auch eine Pfarrkirche, die dem Nepomuk geweiht ist in der Leopoldstadt. Und die beiden Bezirke, Brigittenau und Leopoldstadt, haben dann sogar in ihr Wappen, das kann man leicht überprüfen, wenn man Nepomuk auf Wikipedia anschaut, findet man die Wappen, auch noch das von Zwischenbrück, haben die Zunge sogar in das Wappen aufgenommen. Wenn man es nicht weiß, dann erkennt man die Zunge gar nicht. Das ist so ein rotes Stück.
Ding kann man unterschiedlich interpretieren.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Wenn man es weiß, dann weiß man, dass das die Bezugnahme auf den Johannes Nepomuk ist. Übrigens vielleicht auch noch eine interessante Episode, eine wichtige Kapelle, die heute noch, die ist erst jüngst restauriert worden, ist die bei der Augartenbrücke, die ist zuerst auch woanders gestanden. Also diese Kapellen, die man, wenn jemand die Augartenbrückenkapelle kennt, so in dieser Form oder in dieser Art, hat es ja zahlreiche gegeben in Wien, weil man hat, ich rede jetzt vom Linienwall, in der Zeit, wo der aufgerichtet worden ist, also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, hat man angeblich 18 solche Kapellen an der Linie aufgestellt, weil die immer, also die haben, die Linie hatte immer einen Graben gehabt, die Mauer und einen Graben, über den Graben drüber hat es eine Brücke gegeben und schwuppdiwupp sind wir in der Hochblüte der Nepomuk-Verehrung bei einer Brücke mit einem Brückenheiligen, dem sogenannten Hansel am Weg, wie das dann geheißen hat.
Ich meine, ich denke, wir werden über beides noch sprechen, also sowohl über das Verstellen von Gebäuden in der Stadt, was ja mit der Nepomuk-Kapelle, die du erwähnt hast, schon zweimal passiert ist, genauso wie über den Linienwall.
Zur Zunge gibt es ja auch eine interessante Geschichte. Also erstmal, die Zunge findet man auch in der Weihnachtsbeleuchtung auf der Wangenstraße. Also der 20. Bezirk nimmt nach wie vor noch Bezug zu dieser Zunge.
Ah ja?
Und gleichzeitig
in Rot oder in welcher Farbe?
In Rot, ja. Natürlich. Also wie schon gesagt, es ist nicht klar zu erkennen, was es ist. Aber jetzt wissen wir, es handelt sich um eine Zunge. Ja. Und diese Zunge war auch Objekt einer Untersuchung 1972 in den sozialistischen Ländern.
Wie jetzt die
Ländern.
Reale Zunge? Oder?
Die richtige Zunge vom heiligen Nepomuk.
In Prag, im Veitsdom.
Richtig. Okay. Ja. Nach 48, 49 haben wir sehr viele der sozialistischen Länder Probleme bekommen, nämlich mit einer Unzahl von Marien- und Heiligenerscheinungen. Also es dürfte so eine Auswirkung auch der Hysterie nach dem Zweiten Weltkrieg und diesen devastierten Osteuropas gewesen sein. Auf der anderen Seite natürlich war das auch Teil dieser antikommunistischen Agitation, vor allem der katholischen Kirche. Und da versuchten vor allem in Tschechien und in Polen die Regierungen, dem irgendwie Herr zu werden. Und sie haben dann entweder das mit polizeilichen Maßnahmen versucht, mit Repression, also viele Priester wurden auch eingesperrt, schwer misshandelt. Danach hat man gesehen, das funktioniert nicht wirklich. Und dann hat man halt so versucht, mit der Wissenschaft aufzuklären. Und 1972 eben öffnet eine Kommission den Sarg vom heiligen Nepomuk und befindet einfach, dass es sich nicht um eine nicht verweste Zunge handelt, sondern nur um Austritt eines Teils der Gehirnmasse. Und das haben wir immer so schön vorstellen können, also dass da eine Kommission hingekommen ist, Sarg auf, Untersuchung, Gehirnmasse, Sarg zu, jetzt gehen wir schön Bier trinken. Also von dem her eine wunderbare Geschichte. Ja. Also,
ich habe diese Geschichte nicht gekannt. Aber es zeigt wieder diese enge Verknüpfung mit der
immer,
Politik.
Richtig. Nepomuk ist immer in der Politik.
Großartig.
Also Nachwirkungen mag es geben. Ich meine, dort, wo man eine Pfarrkirche hat, die ihm geweiht worden ist, gibt es bestimmt etwas, ehrlich gesagt, weiß ich nichts Besonderes drüber. Wenn man in der Landschaft schaut, viele dieser Statuen sind ja in einem nicht besonders guten Zustand. Also wenn man sich das anschaut oder sowas, da steht eine Statue irgendwo mittendrin, ist abgewittert, grau und so weiter. Also nichts von irgendeinem Fest drumherum, dass man grüne Zweige oder sonst irgendwas Lichteln aufgestellt hätte. Also da ist nicht rasend viel zu beobachten, dass der Nepomuk noch eine besondere Wertschätzung erfährt. Das glaube ich nicht. Insofern hat ihn ja der heilige Nikolaus zumindest in seiner Zweitgestalt als Weihnachtsmann durchaus überlebt, überdauert oder so, auch wenn er, wie gesagt, eine Metamorphose durchgemacht hat. Beim Nepomuk ist das eigentlich ziemlich verblichen, würde ich sagen.
Ich kenne eigentlich nur einen Bezug noch, nämlich ich glaube bei der Errichtung der Stadtlauer Brücke für den Bahnhof hat man noch 2010 eine Nepomuk-Figur installiert. Da gibt es so eine Edelstahlskulptur von einem Tiroler Künstler. Also das ist der letzte Bezug, den ich kenne aus der aktuellen Zeit zu Nepomuk. Aber das ist eigentlich schon ein bisschen, wenn man das ein bisschen aufzieht wie ein Boxkampf, Rocky IV, dann ist es eigentlich so, dass der Nepomuk lange Zeit der Dominante ist und in der letzten Runde schlägt eigentlich der Nikolaus den Nepomuk.
Also vielleicht eine ganze Kombination schlägt er sogar.
Ja, wobei wir nicht wissen, ob es die letzte Runde ist, weil die allerletzte Metamorphose des heiligen Nikolaus, die haben wir ja noch kurz angesprochen, das ist ja von dieser Bürger Figur wandelt er sich jetzt immer mehr, also Coca-Cola hat den Anfang gemacht, in eine konsumistisch-kapitalistische Figur, würde ich sagen, ohne da irgendwie Kulturkritik anzubringen oder sowas. Aber er kriegt ja noch einmal eine ganz andere Note, die bürgerliche Figur, also wie wir es vorher mit dem Herrn Winter gehabt haben, der da durch die Gassen stapft und einen Christbaum deponiert, ist ja auch wieder eine ganz andere Figur als dieser ganze Klimbim, wo sexy Damen auch anfangen, als Weihnachtsmänner herumhupfen und auch diese Rentiergeschichten und so weiter und so fort, mit dem vollbeladenen Schlitten hinten dran. Also das ist ja eigentlich schon wieder eine andere Figur. Also wo da der Schlusspunkt der Karriere des heiligen Nikolaus ist, ist schwer zu sagen. Also
momentan schaut es nach einem Punktesieg zumindest für Nikolaus
aus. Das jedenfalls.
Ich würde aber noch ganz gern als Bonus noch ein wenig, weil wir im Vorfeld noch das besprochen haben, passt nicht ganz zu Nikolaus und Nepomuk, aber zur Weihnachtszeit. Du hast auch eine interessante Geschichte hinsichtlich Maria Empfängnis. Und auch hier so theologische Diskussionen, die immer eigentlich total spannend sind zum Zuhören.
Ich meine, ich würde sagen, der ganze Dezember ist voll mit spannenden, religiös verbrämten Geschichten. Aber Maria Empfängnis, 8. Dezember, das haben wir heuer fast gar nicht mitbekommen, weil es an einem Sonntag gewesen ist. Aber Maria Empfängnis hat schon auch eine ganz spezielle Note. Wer sich zurückerinnert an die 1990er Jahre, wo es heftige Auseinandersetzungen gegeben hat, um die Öffnungszeiten an diesem Tag, die sind dann im Sinne des Handels gelöst worden, aber damals hat es ja diese Koalition gegeben zwischen Kirche und Gewerkschaften, die versucht haben, diesen Tag als gebotenen Feiertag zu erhalten, also dass dort wirklich frei sein muss. So, wenn man sich's vergegenwärtigt, hat es ein bisschen einen skurrilen Charakter, weil tatsächlich, ich glaube, die meisten, die das Ganze diskutiert haben, haben überhaupt nicht gewusst, worum es da geht bei Maria Empfängnis. 8. Dezember ist eben halt ein Feiertag, ein Marienfeiertag, das lese ich ja auch noch aus dem Namen heraus, aber er ist im Gegensatz zu Maria Geburt zum Beispiel, das ist der 8. September, oder Maria Verkündigung, also wo sie schwanger wird mit Jesus, ist das ein gebotener, also die beiden sind nicht geboten, das sind normale Arbeitstage, aber das ist ein gebotener Feiertag. Ja, und worum geht es da eigentlich bei Maria Empfängnis? Das ist recht lustig, weil das ein jahrhundertelanger theologischer Streit gewesen ist um dieses Fest überhaupt, nämlich, weil tatsächlich geht es darum, dass Maria, also darüber haben die Mittelalter-Theologen schon heftigst gestritten, war auch wieder so eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Orden auch, und haben heftig gestritten, wie denn das sein könne, dass der Messias, und es ist ja immer um diesen Beweis gegangen, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist, also das ist ja die ganze Christenheit durch ein großes Thema gewesen, und wie es denn sein könne, dass dieser Christus, der uns von der Erbsünde befreit hat, in einem Körper ausgetragen worden ist, der von der Erbsünde befleckt gewesen ist, also in Marias Körper. Und der Kniff, den man sich dann ausgedacht hat zur Lösung dieses Problems, ist gewesen, dass dieser Körper auch schon erbsündefrei sein müsse. Und das hat man damit erklärt, dass die Eltern von Maria, die in irgendwelchen Apokryphenschriften auftauchen, aber in der Bibel nie vorkommen. Joachim war der Vater, Anna war die Mutter. Die Anna hat sie ja dann auch zu einer gewissen Berühmtheit in der Kirche gebracht, der Joachim weniger, dass die einen Geschlechtsakt vollzogen haben, der von der Erbsünde ausgenommen gewesen ist. Also das kann man sich als kleines Geschichtchen durchaus so vorstellen, da kommt ein Engel, Joachim arbeitet brav auf dem Feld und so weiter, auf dem Acker, und der Engel sagt zu ihm, Joachim, geh nach Hause, jetzt gibt es ein kleines Zeitfenster, in dem musst du den Koitus mit deiner Frau vollziehen, und dann ist die Frucht ihres Leibes erbsündefrei. Also das ist eine Geschichte, die eigentlich skurril ist und wie gesagt über Jahrhunderte diskutiert worden ist, und da kommen wir gleich schon wieder ins 19. Jahrhundert, wo das nämlich erst zum Dogma der katholischen Kirche erklärt worden ist. Da haben sie ein eigenes Konzil einberufen, und 1854 ist es tatsächlich in dem Sinne ausgegangen, dass die katholische Kirche das zum Dogma erklärt hat, und das geht wahrscheinlich auf das Konkordat zurück, das weiß ich jetzt gar nicht, und bei uns in Österreich zum gesetzlich festgeschriebenen kirchlichen Feiertag gemacht worden ist, 1854. Und das hat wieder, also da haben wir wieder in ganz Wien, natürlich nicht nur in Wien, aber auch in ganz Wien, die Setzungen, dass dann Kirchen der unbefleckten Empfängnis geweiht worden ist. Engplatz ist eine Anfang des 20. Jahrhunderts und mehrere andere auch. Viel breiter sind noch die Setzungen mit diesen Lourdesgrotten. Das ist ja auch immer die unbefleckte Empfängnis, wenn man Lourdesgrotten oder so Seitenaltäre plötzlich am Kirchen. Die Kirchen sind ja meistens seit dem Barock fast unverändert geblieben. Das Einzige, was wirklich groß hineingekommen ist, sind solche unbefleckte Empfängnisstatuen und Lourdesgrotten und dann auch noch die Leidensgeschichte Jesu als Bilder an den Wänden. Aber diese Lourdesgrotten sind in großer Zahl aufgestellt worden, da hat man gebetet. Und also ich möchte niemandem nahe treten, aber ich glaube, die meisten, die die unbefleckte Empfängnis begehen, wissen gar nicht, worum es da geht. Es wird auch das Evangelium an diesem Tag, wird normalerweise das von Maria Verkündigung erzählt oder Maria Heimsuchung oder irgend so etwas, jedenfalls nichts, weil es kein Evangelium gibt dazu, ganz einfach. Nichts, was mit diesem Tag zu tun hätte.
Wie lange das Zeitfenster gegeben war für den Joachim, weiß man nicht. So ein Einkaufssamstag lang, 8 Stunden oder war das kürzer? Und ja. War nachher wieder zu, oder?
Also vielleicht, wenn du dich in die Theologie stärker vertiefst, findest vielleicht einen Hinweis darauf. Ich weiß es nicht.
Gut, dann weiß ich nicht. Also Folge der Flasche oder der Sandale, das lasse ich jetzt raus. Aber ich würde sagen, uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach für die nächsten Tage und Wochen, egal wann ihr diesen Podcast hört, euch ein paar schöne, friedliche und geruhsame Tage zu wünschen. Wir hören einander wieder. Es verabschieden sich Andreas,
Walter
und Christian.
Wichtige Information.
Zur Genese der Mythenbildung des heiligen Nepomuks empfehlen wir Folgendes. Werner Telesco, Stefanie Linsbott und Sabine Miesgang publizierten 2022 im Rahmen eines Forschungsprojekts das Buch Verehrung des heiligen Johannes von Nepomuk in Ostösterreich, der Heiligenkult im Spannungsfeld von Frömmigkeitspraxis und Medialisierung. Also viel mehr Nepomuk geht dann wirklich kaum mehr. Ganz im weihnachtlichen Sinne gibt es das über 400 Seiten dicke Werk auch noch gratis zum Downloaden, nämlich auf der Webseite des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde. Geschichten über Nikolaus und Weihnachtsmänner gibt es hingegen zuhauf, kaum aber eine wissenschaftliche Biografie zum wohltätigen Mann aus Kleinasien. Möglicherweise liegt das eine oder andere interessante Dokument in den Archiven des Vatikans. Normalsterbliche haben an diesen Ort jedoch selten Zugang. Daher muss man mal vor der Hand mit dem Buch Weihnachtsmann, die wahre Geschichte von Thomas Hausschild, sein Auskommen finden. Vielleicht aber einfach mal den einen oder anderen Schrottfilm zum Weihnachtsmann ansehen. Ein letzter Höhepunkt dieses dubiosen Genres ist der 2024 herausgekommene Film Red One Alarmstufe Weihnachten. Der Weihnachtsmann wird entführt und Dwayne The Rock Johnson sowie der als Captain America bekannte Schauspieler Chris Evans müssen ihn aus den Händen des Bösewichts befreien. Und fast schon stilgerecht kommt auch noch der Krampus vor. Schrottiger und abstruser geht es nun kaum. Schade, dass es keine Verfilmungen vom heiligen Nepomuk gibt. Seine Zunge gäbe sicherlich einiges für ein Action-Drama her.